Was ist dein größtes Problem? Wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten, vor allem bei der Fülle an Möglichkeiten. Jetzt seien es persönliche Probleme, globale Probleme. Und ich möchte heute anhand vom Bibeltext in 2. Mose Kapitel 17 alle Probleme in zwei Kategorien einteilen. Dann möchte ich ein darunterliegendes Problem aufdecken. Und dann möchte ich auch einen zweifachen Lösungsansatz aufzeigen. Und ich sage deshalb Lösungsansatz, weil es ist nicht immer so einfach, dass man ein Problem hat und da gibt es eine Lösung und dann ist alles wunderbar. Das Leben ist mitunter kompliziert. Genauso so kompliziert sind auch viele Probleme. Und auch wenn man mit Jesus lebt, ist es nicht so, dass dann einfach alle Probleme sich einfach auflösen und alle sind nur mehr happy baby. Aber es ist ein Lösungsansatz, der sich seit Jahrtausenden bewährt hat. Und ich glaube, dass sich heute jeder da irgendwo wiederfinden wird und dass für jeden was dabei sein wird. Also schauen wir uns die erste Kategorie an. Das sind Probleme von innen, interne Probleme. Und ich lese da vom Kapitel 17 ab Vers 1. Und wer eine Bibel hat, kann gerne mitlesen. 2. Mose 17, 1. Nach dem Befehl Jahwes brach die Gemeinschaft der Israeliten das Lager in der Wüste Sin ab. Sie zogen weiter von einem Lagerplatz zum anderen. Als sie ihr Lager in Rephidim, das wird wahrscheinlich so im Süden der Halbinsel Sinai sein, als sie dort ihr Lager aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Da machten sie Mose schwere Vorwürfe und forderten: Gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte: Was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr Jahwe auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst. So murrten sie gegen Mose und sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Willst du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst umkommen lassen? Da schrie Mose zu Jahwe: Was soll ich nur mit diesem Volk machen? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Ich bin grundsätzlich ja ein netter Mensch, aber wenn ihr Hunger und Durst habt, da hört sich der Spaß auf. So sagt man. Und es gibt so eine Faustregel: Der Mensch kann 3 Wochen ohne Nahrung leben, er kann 3 Tage ohne Wasser überleben und ungefähr 3 Minuten ohne Luft. Das braucht man einfach zum Leben. Und wenn man in der Wüste unterwegs ist, ist Durst eher die normalste Sache eigentlich. Da gibt es halt wenig zu essen und wenig zu trinken in der Wüste. Und es ist mitunter wirklich lebensbedrohlich. Links Sand, rechts Sand, wenn man nach unten schaut, ist Sand, wenn man nach oben schaut, die brennend heiße Sonne. Es ist wirklich lebensbedrohlich in der Wüste. Und das kann einen mitunter wirklich wahnsinnig machen, wenn man da länger in der Wüste unterwegs ist. Also es ist irgendwie kein Wunder, dass dann zum Murren und zum Stänkern anfangen. Aber auf der anderen Seite, wenn man ein bisschen zurückblättert, sieht man, dass Gott sie bisher auf wunderbare Weise geführt und geleitet hat. Dass er ihnen schon einmal Wasser zu trinken gegeben hat, dass er sie mit Brot und mit Fleisch versorgt hat. Und offensichtlich haben sie aus all diesen Begebenheiten nichts gelernt. Weil sonst würden sie einfach Gott bitten: Bitte gib uns was zu trinken, wir sind durstig. Und es wird passieren. Aber nein, sie klagen, sie schimpfen und Mose hat sogar Angst, dass sie ihn umbringen vor lauter Durst. Aber Gott hat eine Lösung. Und ab Vers 5 lesen wir weiter. Jahwe antwortete ihm: Ruf einige von den Ältesten Israels und geh mit ihnen zum Volk, dem Volk voran. Nimm den Stab in die Hand, mit dem du auf das Nilwasser geschlagen hast. Da drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann sollst du an den Felsen schlagen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Mose machte es so, und zwar vor den Augen der Ältesten Israels. Dann nannte er den Ort Massa und Meriba, Versuchung und Vorwurf oder Hada. Denn dort hatten die Israeliten Mose Vorwürfe gemacht und Jahwe auf die Probe gestellt. Sie hatten nämlich gesagt, ist Jahwe nun unter uns oder nicht? Also Mose schlägt im Auftrag Gottes auf diesen Felsen und Wasser kommt heraus. Alle haben zu trinken, alles wunderbar. Apropos trinken. Also Wasser kann wirklich super sein. Wer die Bibel kennt, weiß, es gibt noch eine andere Stelle, die dieser sehr ähnlich ist. Und die findet man im vierten Buch Mose in Kapitel 20. Fängt sehr ähnlich an, ab Vers 2. Als das Volk aber kein Wasser mehr hatte, wie so oft, rotteten sich die Leute gegen Mose und Aaron zusammen. Sie waren wütend auf Mose und sagten, wären wir doch umgekommen wie die anderen, die Jahwe sterben ließ. Jahwe sagte zu Mose, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron. Sprecht dann vor ihren Augen zu dem Felsen, dass er sein Wasser hergebe. So wirst du ihnen aus dem Felsen Wasser hervorbringen. Mose hob den Stab und schlug damit zweimal gegen den Felsen. Da kam viel Wasser heraus, sodass Menschen und Vieh genug zu trinken hatten. Da sagte Jahwe zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht vertraut und mich den Israeliten nicht als heilig vor Augen gestellt habt, dürft ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Und diese Geschichte hat mich immer sehr erschrocken, erschrocken vor Gott und auch verwundert. Gott sagt, spricht zu dem Felsen und Mose schlägt auf den Felsen, wie er das vorher auch schon gemacht hat. Und darüber ist Gott so zornig, dass Mose nicht ins gelobte Land durfte. Gott ist tatsächlich ein verzehrendes Feuer, mit dem man nicht spaßen kann. Und es ist wichtig, dass man das, was er sagt, auch genau so macht, wie er es sagt. Und nicht ungefähr so. Er ist kein Kumpel, bei dem es reicht, wenn man sich so ungefähr halt nach dem richtet, was er sagt. Nein, es soll genauso sein, wie er es sagt. Was Gott sagt, das gilt. Aber trotzdem, wir reden da von Mose, der Freund Gottes, der Mann, mit dem Gott wirklich direkt und persönlich gesprochen hat. Der Mann, der sein ganzes Leben Gott geweiht hat, der Gott immer gehorsam war, jahrzehntelang das Volk geführt hat, sein Leben wirklich aufgeopfert hat für das Volk und für den Willen Gottes. Und dann auch so ein kleiner Fehler und Gott ist so zornig, dass er das Ziel, auf das Mose so lange hingearbeitet hat, dann nur von der Ferne sehen darf, aber er darf nicht hinein. Finde ich hart. Warum ist Gott in dem Punkt so hart mit Mose? Wir dürfen nie vergessen, dass alles, was im Alten Testament passiert, all diese Geschichten, ein Fingerzeig sind, ein Wegweiser, ein Vorreiter für Christus. Und wir haben in den vergangenen Kapiteln schon viel solche Geschichten und Bilder gesehen, die auf Christus hinweisen. Im Kapitel 15 dieses Wunderholz, das bitteres Wasser lebendig gemacht hat. Das ist ein wunderbares Bild für das Kreuz, das Holz, das totes Wasser lebendig macht und das Holzkreuz, das Leben, das zum Tod verurteilt ist und es ist eine Tatsache, wir werden alle sterben, das Kreuz, das Holz, das dieses Leben in ein ewiges Leben umwandelt. Das Kreuz ist tatsächlich ein Wunderholz oder das Manna, das Brot vom Himmel. Ein weiteres Bild für Jesus, das wahre Brot des Lebens. Und Jesus sagt selbst in Johannes 6, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Holz und Brot, ein Bild für Jesus, okay. Aber wie kann man jetzt da die Brücke schlagen vom Felsen zu Christus? Und warum kann dieser Fels nur einmal geschlagen werden und nicht ein zweites Mal? Warum ist Gott beim zweiten Mal so zornig darüber? Den entscheidenden Hinweis liefert uns Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Da schreibt er: Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging. Und dieser Fels war Christus, der Messias. Wie der Fels, der geschlagen wurde und dann lebendiges Wasser hervorgebracht hat, das Leben rettet, so ist auch Christus geschlagen worden, ans Kreuz geschlagen worden, damit wir durch sein lebendiges Wasser, Bild für den Heiligen Geist, leben können. Und wenn wir diesen Felsen eben nicht als einen Stein, sondern als den Eckstein, als den Christus erkennen, dann wird auch klar, warum dieser Fels kein zweites Mal geschlagen werden kann. Weil auch Christus kein zweites Mal für unsere Sünden geschlagen werden kann. Es war einmal, ein für alle Mal, dass er für uns geschlagen wurde, ans Kreuz gegangen ist, und das kann und darf nicht wiederholt werden. Genug Theologie für momentan. Wenden wir uns wieder den Problemen zu. Also das Volk hatte das Problem mit Hunger und Durst. Und das ist wirklich existenzbedrohend. Gott, Hunger und Durst ist jetzt in unserer Gesellschaft wahrscheinlich nicht das größte Problem, obwohl viel mehr Menschen an der Armutsgrenze leben, als uns oft bewusst ist. Und viele wirklich nicht wissen, wie es Essen und Trinken besorgen sollen. Aber es gibt noch viele andere interne Probleme, die uns einfach das Leben immer wieder schwer machen. Krankheit, psychische Probleme, finanzielle Probleme, familiäre Probleme und, und. Es gibt einfach so vieles in unserem persönlichen Leben, mit dem wir zu kämpfen haben und das uns das Leben schwer macht. Und als ob das nicht reichen würde, kommen dann oft noch Probleme von außen dazu, von anderen Menschen, und mit denen müssen wir uns dann auch noch herumschlagen. Und das ist die zweite Kategorie, externe Probleme. Und ich lese da weiter ab Vers 8. Bei Rephidim geschah es auch, dass die Amalekiter anrückten, um gegen Israel zu kämpfen. Mose sagte zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Ich selbst werde morgen oben auf dem Hügel stehen und den Stab Gottes in der Hand halten. Josua tat, was Mose ihm aufgetragen hatte, und zog in den Kampf gegen die Amalekiter. Mose, Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Solange Mose seine Hand erhob, hatten die Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand sinken ließ, waren die Amalekiter überlegen. Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur einen Stein und stützten herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links neben ihm und stützten seine Arme. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Auf diese Weise konnte Josua das Heer der Amalekiter mit dem Schwert besiegen. Danach sagte Jahwe zu Mose: Schreibe es in ein Buch, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Präge es Josua ein. Ich werde das Andenken an Amalek in der ganzen Welt vollständig auslöschen. Mose baute einen Altar und nannte ihn: Mein Feldzeichen ist Jahwe. Er rief: Hand zum Thron Jahwes. Wahrscheinlich so eine Schwurformel. Krieg Jahwes gegen Amalek in jeder Generation. Wir haben jetzt ja doch einige Krisenjahre hinter uns und so wie es ausschaut, wahrscheinlich auch vor uns. Und so in den letzten Jahren habe ich immer wieder gedacht, kann man nicht zumindest einmal eine Krise abschließen, bevor dann die nächste kommt, aber irgendwie haben sie die Sachen überschlagen. Zuerst war Corona, dann ist der Ukraine-Krieg gekommen in Israel, dann die Inflation, politisches Hickhack. Es ist irgendwie nicht eins nach dem anderen, sondern irgendwie alles gleichzeitig gekommen. In diesem Fall hier hatten sie zumindest das Glück, dass wirklich so ein Problem nach dem anderen gekommen ist. Zuerst Hunger, dann Durst. Und diese Probleme wurden dann gelöst und so sind sie dann quasi etwas gestärkt ins nächste Problem rein, diesen Kampf mit den Amalekitern. Und das ist eben so ein Bild für alle möglichen Probleme, die dann halt von außen auf uns einhämmern. Wer waren diese Amalekiter? Das waren Nachkommen von Esau, dem Bruder von Jakob, später Israel. Also da flammt ein uralter Streit dieser beiden Brüder wieder neu auf. Und bisher haben die Israeliten ja die Erfahrung gemacht, dass Gott für sie gekämpft hat. Sie waren da immer ziemlich passiv. Gott hat Ägypten besiegt. Jetzt müssen sie aktiv werden und selbst kämpfen, mit Gottes Hilfe. Und so gibt es auch bei uns Zeiten. Da können wir uns manchmal zurücklehnen und schauen, wie Gott handelt. Und dann gibt es auch Zeiten, da müssen wir aktiv werden, müssen wir die Ärmel hochkrempeln und selbst etwas tun, mit Gottes Hilfe. Und ihr kennt sicher den Spruch, ora et labora, bete und arbeite. Beides gehört zusammen. Und es passiert immer wieder, wird wahrscheinlich jeder schon mal die Erfahrung gemacht haben, da kommt irgendein Problem, irgendeine Herausforderung, dann überlegt man sich, wie kann man das lösen, dann fängt man an zum Lösen und werkelt so vor sich hin. Und irgendwann denkt man sich, oh, vielleicht hätte ich beten auch sollen, ganz vergessen. Und dann setzt man sich hin oder kniet sich hin und betet auch noch. Und man kann das nicht gegeneinander aufwerten, was ist wichtiger, das Arbeiten oder das Beten. Das ist kein Konkurrenzkampf, es gehört einfach zusammen. Manche Sachen kann man nicht einfach dadurch lösen, dass man sie hinsetzt und unter Anführungszeichen nur betet. Nein, man muss oft die Ärmel hochkrempeln und auch aktiv etwas tun. Auf der anderen Seite ist es auch nicht gut, einfach darauf loszuhandeln, ohne mit Gott darüber zu reden, ohne ihm das hinzulegen im Gebet. Und Moody hat einmal gesagt, ihr kennt vielleicht den Spruch, am Morgen bete ich 2 Stunden, dass er Seelen rettet, den Rest des Tages helfe ich ihm dabei, meine Gebete zu erhören. Und der heilige Ignatius, der hat gesagt oder geschrieben, der Spruch wird ab und zu ein bisschen vermischt, er hat gesagt, bete, als hinge alles von dir ab und handle, als hinge alles von Gott ab. Das heißt, bete, aber vergiss beim Gebet nicht, dass du auch etwas zu tun hast. Und handle, aber vergiss dabei nicht, dass alles von Gottes Gnade abhängt. In diesem Fall hier wurde Gebet und Kampf auch personell ein bisschen aufgeteilt. Also die Kämpfer haben unten gekämpft, werden wahrscheinlich während dem Kampf den Kopf nicht frei gehabt haben, dass dann währenddessen auch noch beten. Also die werden sich wirklich aufs Kämpfen konzentriert haben. Und auf der anderen Seite war Mose am Berg oben, der hat nicht gekämpft, der hat gebetet. Und sie so unterstützt. Und so werden auch viele Missions- und Evangelisations-Events organisiert, dass eine Gruppe im Vordergrund arbeitet und evangelisiert und die andere Gruppe im Hintergrund Gebetsunterstützung gibt. Und deshalb ist auch unser Mittwochvormittags-Gebetstruppe so wichtig für die Gemeinde. Ist im Hintergrund, man sieht es so oft gar nicht so, aber es ist so wichtig, dass im Hintergrund für die Gemeinde und für Menschen gebetet wird. Und in dieser Geschichte sehen wir auch, wie essentiell ausschlaggebend diese betenden Hände von Mose sind. Solange er die Hände oben gehabt hat, hat Israel gesiegt. Sobald er die Hände sinken hat lassen, haben die Amalekiter die Oberhand gehabt. Vers 11, solange Mose seine Hand erhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand sinken ließ, waren die Amalekiter überlegen. Also wir haben Probleme von innen, persönliche Sachen, die uns gehörig fordern können. Und dann kommen oft noch Probleme von außen hinzu, auf die wir oft gar keinen Einfluss haben. Und die machen uns dann das Leben auch noch schwer. Ich möchte jetzt auf ein Problem zu sprechen kommen, das darunter liegt. Und das ist mangelndes Gottvertrauen. Und da muss ich jetzt vorsichtig sein, dass das nicht missverstanden wird. Mangelndes Gottvertrauen ist nicht die Ursache all dieser Probleme, aber es behindert die Lösung bzw. den Umgang mit den Problemen. Noch einmal, mangelndes Gottvertrauen ist nicht die Ursache all dieser Probleme, aber es behindert die Lösung bzw. den Umgang mit den Problemen. Die Israeliten mussten nicht Hunger und Durst leiden, weil sie Gott zu wenig vertraut haben. Sie hatten Hunger und Durst, weil sie in der Wüste waren. Und in der Wüste gehört Hunger und Durst dazu. Sie wurden auch nicht angegriffen, weil sie Gott nicht vertraut haben, sondern weil die Amalekiter sie als Feinde ansahen und angegriffen haben. In manchen christlichen Kreisen wird gepredigt, dass dir dieses oder jenes widerfährt, weil du nicht heilig genug bist, weil du nicht genug betest, weil du nicht genug in der Bibel liest, weil du dich nicht genug in der Gemeinde engagierst. Und das ist eine sehr gefährliche und auch sehr unbiblische Theologie. Wenn man in der Wüste ist, dann gehört Durst dazu. Und wenn man sich im feindlichen Gebiet aufhält, dann muss man damit rechnen, dass man angegriffen wird. Und wenn man in einer gottlosen, gefallenen Welt lebt, dann muss man auch damit rechnen, dass schlimme Dinge passieren. Dass Krankheit, Leid, Krieg, Tod normal sind in dieser Welt. Deshalb, mangelndes Gottvertrauen ist nicht die Ursache all dieser Probleme, aber es behindert die Lösung und den Umgang mit den Problemen. Es gab jetzt erst vor kurzem eine neue Studie, die gezeigt hat, dass Menschen in Österreich noch nie so unreligiös waren wie heute. Religion, Gottesfurcht, Bibel, das interessiert die Leute nicht mehr. Andererseits suchen sehr viele Menschen noch Sinn und Antworten darauf, woher kommen wir, wohin gehen wir, warum sind wir da, was hat das Leben eigentlich für einen Sinn? Nur sie wollen keine Antworten aus der Bibel haben. Einer dieser Befragten hat gemeint, er glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod, aber er glaubt schon, dass es irgendwie dann noch weitergeht, was irgendwie ein ziemlicher Widerspruch ist. Aber die Menschen stellen sich halt alles Mögliche vor. Ich stelle mir das so vor, na, ich glaube eher, dass das irgendwie so ist oder vielleicht ist es dann doch wieder ganz anders. Aber das sind halt alles Hirngespinste, die aus unserem Kopf kommen und haben oftmals mit der Realität gar nichts zu tun. Und durch dieses mangelnde Gottvertrauen nehmen wir uns einfach selbst oftmals die Lösung für Probleme weg. Was haben die Israeliten gemacht, wenn sie ein Problem gehabt haben? Sei es jetzt Hunger oder Kampf oder Durst. Sie haben gemeckert, sie haben genörgelt, sie haben kritisiert, sie haben Mose misstraut, sie haben Gott misstraut. Und immer wieder haben sie Gott durch diese Reaktion zum Zorn gereizt. Dabei wäre der andere Weg so viel einfacher und sinnvoller gewesen. Was hätten sie tun müssen, wenn sie Durst haben? Sie hätten Gott fragen müssen und sagen müssen, bitte, wir haben Durst, bitte gib uns was zu trinken. Wenn sie Hunger haben, statt dass sie gemeckert haben und Gott und Mose angeklagt haben, hätten sie einfach sagen müssen, wir haben Hunger, hilf uns. Und Gott hätte geholfen. Sie hätten einfach Gott vertrauen müssen. Sie haben erlebt, mit welch mächtiger Hand Gott sie immer wieder geführt und geleitet und bewahrt hat. Und trotzdem haben sie nichts gelernt daraus. Trotzdem haben sie ihm nicht vertraut und stattdessen nur gemeckert und geschimpft und Gott zum Zorn gereizt. Und wie einfach könnten wir viele Probleme dieser Welt lösen, wenn Menschen nach Gott fragen würden, wenn sie ihm vertrauen würden, wenn sie sich nach seinen Maßstäben und nach seinen Spielregeln verhalten würden. Wenn sie nicht immer nur aufs eigene Wohl schauen würden, sondern auch, wie es den anderen geht. Es gäbe keine Kriege, kein Hunger und keine Armut. Ich habe jetzt erst gelesen, wenn man den ganzen Reichtum der Welt pro Kopf auf alle Menschen aufteilen würde, was glaubt ihr, wie viel Geld würde jeder bekommen? Je nachdem, wie man es berechnet, kommt man so auf 75.000 bis 85.000 Dollar pro Kopf. Also es ist nicht so, dass es eigentlich Armut gibt. Es ist auch nicht so, dass Hunger sein muss. Die einen schmeißen das Essen weg, weil sie zu viel haben, und die anderen verhungern. Viele Probleme könnte man relativ einfach lösen. Aber durch mangelndes Gottvertrauen verweigert sich die Menschheit oft selbst diese Lösungen. Und damit kommen wir jetzt zum zweifachen Lösungsansatz. Der erste Lösungsansatz ist Hilfe von oben. Vers 6, dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann sollst du an den Felsen schlagen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Mose machte es so, und zwar vor den Augen der Ältesten Israels. In Vers 9, Mose sagte zu Josua: Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Ich selbst werde morgen oben auf dem Hügel stehen und den Stab Gottes in der Hand halten. In Vers 11, solange Mose seine Hand erhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er seine Hand sinken ließ, waren die Amalekiter überlegen. Also wenn wir uns durch mangelndes Gottvertrauen von der Lösung abschneiden, dann ist eben die Lösung das Gegenteil, nämlich Gottvertrauen. So wie der Fisch am Kopf anfängt zu stinken, wird auch der ganze Körper vom Kopf her geleitet. Mose vertraute Gott und hat das getan, was Gott gesagt hat. Und Mose ist so der Kopf des Volkes. Und an seinem Beispiel konnten Sie und können wir sehen, was Gottvertrauen bewirken kann. Er gehorchte Gott, er schlug auf den Felsen und sie mussten nicht verdursten. Er gehorchte Gott, er hob seine Hände und sie haben die Feinde besiegt. Gottvertrauen war und ist der Schlüssel, um mit Problemen, sei es jetzt von innen oder außen, umgehen zu können. Gut, in diesen beiden Fällen war die Lösung relativ rasch da. Sofort nach dem Schlagen hat es was zum Trinken gegeben und bis Ende des Tages haben sie die Feinde besiegt. Viele Probleme dauern länger an. Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Vielleicht betest du schon seit langer, langer Zeit gegen irgendein Problem an und nichts tut sich. Und es ist dann schwierig, Erklärung zu finden, warum das so ist. Und oftmals schwindet dann mit der Zeit auch das Gottvertrauen. Und auch damit sind wir nicht alleine. Auch solche Geschichten finden wir in der Bibel. Und ich habe da im Vorbereiten an relativ viele unfruchtbare Frauen der Bibel denken müssen. Unfruchtbarkeit bei starkem Kinderwunsch ist eine traurige Sache, auch heute. Und ich kenne Fälle, wo man sie dann halt künstlich befruchten hat lassen, weil ihm der Kinderwunsch so groß war. Auch wenn es heute traurig ist, damals war Kinderlosigkeit einfach nur eine Katastrophe. Das war der Lebenssinn einer Frau, Nachkommen in die Welt zu setzen. Und wenn sie das nicht konnte, das war eigentlich die Existenzberechtigung einer Frau. Ohne Nachkommen zu leben, das war einfach eine Katastrophe. Und es gab da relativ viele Frauen in der Bibel. Denkt man an Sarah, die Frau von Abraham, oder Rahel, die Frau Jakobs, oder die Mutter von Helden Samson, lange Zeit unfruchtbar, Hannah, die Mutter von Samuel, oder auch Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer. All diese Frauen, Jahre, Jahrzehnte, unfruchtbar, keine Kinder. Und erst dann, wenn eigentlich schon alles vorbei war, wenn der Schlussstrich schon lang gezogen war, war eigentlich keine Hoffnung mehr da war und wahrscheinlich das Gottvertrauen auch ziemlich am Ende war, wo man sich damit abgefunden hat. Erst dann hat Gott eingegriffen und es hat eine Gebetserhörung gegeben und sie haben Nachkommen bekommen. Lange gedauert, doch noch ein Happy End. Aber es gibt auch andere Geschichten ohne Happy End. Und wenn ich so immer wieder mal die Bibel von vorn weg durchlies, ist immer eine Geschichte, wo ich dann hängen bleibe und die mich einfach fassungslos macht. Und das, Diese Geschichte steht in Richter 11, wo eine junge Frau als Jungfrau hat sterben müssen, völlig sinnlos. Da steht ab Vers 30, dann gelobte Jiftah Jahwe, wenn du die Ammoniter wirklich in meine Hand gibst und ich wohlbehalten zurückkehre, dann soll derjenige, dem er als Erster aus meinem Zuhause entgegenkommt, Jahwe gehören. Ich werde ihn Jahwe als Brandopfer darbringen. Ein völlig hirnrissiges, dummes Gelübde, das er da abgelegt hat. Dann lesen wir weiter. Dann zog Jiftah in den Kampf gegen die Ammoniter und Jahwe gab sie in seine Gewalt. Dann kehrte Jiftah nach Mizpah zurück. Als er sich seinem Haus näherte, lief seine Tochter tanzend und das Tamburin schlagend heraus, ihm entgegen. Es war seine einzige, er hatte sonst kein Kind. Als er sie sah, zerriss er vor Schmerz sein Gewand und rief, ach meine Tochter, du brichst mir das Herz, dass gerade du es sein musst, die mich ins Unglück stürzt. Ich habe Jahwe mein Wort gegeben und ich kann nicht zurück. Dann lesen wir weiter. Sie hatte nie mit einem Mann geschlafen und daraus entstand in Israel der Brauch, dass die jungen Frauen jedes Jahr 40 Tage lang zusammen weggehen, um die Tochter Jiftahs von Gilead zu besingen. Und diese Geschichte, finde ich, ist wirklich fassungslos. Macht mich fassungslos. Ein dummes Versprechen von diesem Mann und seine Tochter hat sterben müssen. Und das sind so Sachen, da kommt man dann mit seinem Gottesvertrauen auch an seine Grenzen. Warum hat Gott da nicht, so wie bei Abraham und Isaac, eingegriffen, einen Engel geschickt, der gesagt hat, stopp, töte sie nicht. Na, Gott schweigt und lässt es einfach so passieren. Wir wünschen uns das oft, wenn es irgendein Problem gibt, dann beten wir im Gottvertrauen und da kommt die Lösung. Aber immer ist es eben nicht so. Und man kann dann zum Teil auch die Frau von Hiob verstehen, als sie ihm den Rat gab, willst du immer noch an deiner Frömmigkeit festhalten? Sag dich von Gott los und stirb. Was bringt er denn dein Glaube noch? Was bringt denn dein Gottvertrauen noch? Du siehst doch, dass eh nichts bringt. Es hat doch alles keinen Sinn. Lass einfach los. Und Hiob hat geantwortet, du sprichst wie eine Frau, die dumm und gottlos ist. Sollen wir das Gute aus Gottes Hand nehmen und das Schlechte aber ablehnen? Und noch immer sprach Hiob kein sündiges Wort gegen Gott. Wenn alles schief geht, wenn alles verloren ist, wenn kein Gebet oder Flehen irgendwie gefruchtet hat, wenn man nichts mehr hat, außer sein Gottvertrauen, wenn man das dann auch noch aufgibt, dann und erst dann hat man wirklich alles verloren. Welchen Nutzen hat man, wenn man das Einzige, das noch geblieben ist, nämlich sein Gottvertrauen, wenn man das auch noch aufgibt? Erst dann hat man tatsächlich alles verloren. Und Gottvertrauen wird vielleicht nicht alle Probleme in Luft auflösen. Und vielleicht ist die Lösung der Probleme auch gar nicht das Ziel von Gott. Vielleicht ist sein Ziel vielmehr unser Umgang mit den Problemen. Die Fähigkeit, dass man sich gerade dann an ihn klammert, wenn sonst nichts mehr hält. Gottvertrauen war und ist der Schlüssel, um mit Problemen von innen und außen umgehen zu können. Und jetzt kommt auch noch der zweite Teil des Lösungsansatzes, die Hilfe von der Seite. Vers 12. Als Mose die Hände immer schwerer wurden, brachten Aaron und Hur einen Stein herbei, auf dem Mose sitzen konnte. Sie selbst standen rechts und links neben ihm und stützten seine Arme. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Gut, dass wir Gott haben und gut, dass wir einander haben. Wir werden dann später auch noch das Lied von Manfred Siebald singen. Gut, dass wir einander haben, dass wir einander sehen, Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt und dass Gott, von dem wir reden, hier in unserer Mitte ist. Man kann anderen oftmals die Probleme und Sorgen nicht abnehmen. Durch viele Türen des Lebens muss man einfach selbst gehen. Aaron und Hur konnten Mose auch nicht sagen, komm, du bist müde, setz dich hin, wir übernehmen jetzt. Nein, es war Mose Aufgabe, es waren die Hände von Mose, die oben bleiben mussten. Aber sie konnten ihm zur Seite stehen, links und rechts, und ihn unterstützen. Auch wenn sie ihm die Last selbst nicht abnehmen konnten. Wir haben da stattdessen diese dreifache Schnur gesehen. Und eine dreifache Schnur hält einfach besser als eine einfache Schnur. Und gerade in schweren Zeiten zeigt sie dann, wie stabil und wie haltbar und wie der Zusammenhalt ist. Wir können auch andere unterstützen und wir können Unterstützung annehmen. Gut, dass wir Gott haben und gut, dass wir einander haben. Viele Zusagen Gottes erfüllen sich nicht gleich. Manche sogar nicht einmal in der eigenen Generation. Wir haben in der Weihnachtspredigtreihe vom Stammbaum Jesu gehört. Lauter verschiedene Leute, kleine Zahnräder, die irgendwie ineinander gegriffen haben. Jeder mit seinem eigenen Leben, mit seinen eigenen Problemen und sie waren sich ihrer Wichtigkeit wahrscheinlich gar nicht bewusst. Aber all diese Aneinanderreihung, all dieser kleinen Zahnräder hat letztendlich zur Geburt des Heilands geführt. Und nach dem Sündenfall hatten Adam und Eva die Hoffnung und auch die Zusage Gottes, dass einmal einer kommen wird, der alles wieder gerade biegen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und dann kam Kain, und Kain war es nicht. Dann kam Abel, der ist umgebracht worden. Und viele Jahrhunderte, Jahrtausende voller Hoffen und Bangen, Warten und Gottvertrauen waren nötig, bis dann letztendlich der eine gekommen ist, der Retter, der Heiland, der den Frieden mit Gott wiederhergestellt hat. Und manche Zusagen Gottes sind bis heute nicht erfüllt. Und oftmals wissen wir nicht, für was unser Leben eigentlich gut ist, wofür der Kampf mit all den Problemen und Sorgen gut ist. Gott weiß es. Und deshalb wollen wir unser Gottvertrauen niemals aufgeben und ihn als unser Feldzeichen und unser Banner hochhalten. Mose baute einen Altar und nannte ihn: Mein Feldzeichen ist Jahwe. Lebensumstände ändern sich. Menschen verlassen uns. Besitztümer gehen verloren. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Amen.